Wissenschaft und Schule. Ein Podcast der staatlichen Schulberatungsstelle für die Oberpfalz.
Mit Benedikt Wisniewski.
Gespräche mit Expertinnen und Experten über Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten.
Folge 16.
Lehrkräfte benötigen spezifische Voraussetzungen, um ihren Beruf erfolgreich ausüben zu können. Hierzu zählen nicht nur fachliches, fachdidaktisches und pädagogisches Wissen, sondern auch Überzeugungen, Haltungen und motivationale Orientierungen. Aus der Erkenntnis, dass diese Merkmale zum überwiegenden Teil erlernbar und ausbaubar sind, ergibt sich die Notwendigkeit eines lebenslangen Lernprozesses, der als Professionalisierung bezeichnet wird. Der Begriff Professionalisierung bezieht sich neben einem kollektiven Aspekt, nämlich der Wandlung eines Berufs hin zu einer Profession, vor allem auf einen individuellen Aspekt, nämlich die stetige Erweiterung der eigenen Kompetenzen, um einen Beruf kompetent ausführen zu können. Diese Erweiterung kann durch Fort- und Weiterbildung, aber auch durch ständige Reflexion des eigenen beruflichen Handelns und das Einholen von Feedback geschehen. In dieser Folge geht es darum, wie Professionalisierung im Lehrerinnen- und Lehrerberuf gelingen kann, welche Merkmale wirksame Fortbildungen ausmachen. Zu Gast ist Professor Dr. Frank Lipowski. Herr Lipowski leitet den Lehrstuhl für empirische Schul- und Unterrichtsforschung an der Universität Kassel. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern sowie die Qualität von Unterricht.
Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Frank Lipowski. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Sehr gerne.
Herr Lipowski, Sie forschen seit vielen Jahren zum Thema Professionalisierung. Was entgegnen Sie jemandem, der Sie mit der Aussage konfrontiert, lassen Sie mich doch mit Professionalisierung in Ruhe, ich will einfach nur meinen Job machen?
Ich würde zunächst, glaube ich, mal erstmal versuchen herauszubekommen, was derjenige oder diejenige unter Job versteht. Für mich klingt Job etwas unvereinbar mit der Tätigkeit einer Lehrperson, aber gegebenenfalls meint derjenige bzw. diejenige ja das gar nicht so. Job klingt für mich eher nach Ausübung einer Tätigkeit, der man nachgeht, um den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Zum Beruf der Lehrperson gehört aber jedoch aus meiner Sicht mehr, Lernende wirkungsvoll zu unterstützen, um sie zu fördern, guten Unterricht zu machen, bedeutungshaltiges Lernen anzuregen, benötigen Lehrpersonen ja ein breites Spektrum an Kompetenzen. Hierzu gehören fundiertes Wissen, aber auch die Motivation, gerne zu unterrichten, die Freude am eigenen Lehren, die Freude am Lernen der Schülerinnen und Schüler, das Interesse an der Lernentwicklung von Lernenden sowie auch die Bereitschaft, die eigenen Kompetenzen als Lehrperson up-to-date zu halten und sie weiterzuentwickeln. Also hieraus wird aus meiner Sicht eigentlich schon klar und deutlich, dass die Lehrtätigkeit mehr als nur ein Job ist. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, also ich würde versuchen, diesem Lehrer, dieser Lehrerin die vielfältigen Aufgaben einer Lehrperson bewusst zu machen.
Ja, Sie haben das Up-to-Date-Bleiben in einem großen Spektrum verschiedener Tätigkeiten jetzt angesprochen. Ist dieses Up-to-Date-Bleiben das, was man unter Professionalisierung versteht? Oder wie würden Sie Professionalisierung definieren?
Na, Professionalisierung bedeutet jetzt weniger sozusagen die Entwicklung des Lehrberufs hin zu einer Profession. So kann man Professionalisierung auch verstehen. Ich meine mit Professionalisierung tatsächlich eher einen individuellen Prozess der einzelnen Lehrpersonen. Also eine Lehrperson ist dann ein Profi, eine professionell handelnde Fachkraft, wenn sie eine wissenschaftliche Ausbildung absolviert hat, wenn sie in ihrem Handeln sich auf wissenschaftliche Kenntnisse stützt und auch wenn sie diese Erkenntnisse heranzieht, um das eigene Handeln zu reflektieren, ganz wichtiges Moment, und an der Konsolidierung und Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen arbeitet. Also Professionalisierung setzt aus meiner Sicht voraus, sich in seiner Tätigkeit weiterzuentwickeln, ständig weiterzuentwickeln. Dieser Prozess der Professionalisierung ist also aus meiner Sicht eine Daueraufgabe. Sie endet eben nicht mit dem Abschluss des Studiums oder mit dem Abschluss des Referendariats. Sie kann auch deshalb nicht enden, weil sich wissenschaftliche Erkenntnisse ja schließlich ständig weiterentwickeln. Was noch vor 30 Jahren als guter und wirksamer Unterricht galt, hat heute zumindest teilweise keine Gültigkeit mehr. Also Professionalisierung umspannt damit eigentlich alle Phasen der Bildung von Lehrpersonen. Also insgesamt bezieht sich Professionalisierung aus meiner Sicht zwar auf die einzelne Lehrperson, es ist aber auch ein Prozess, der auf die Auseinandersetzung, die Anregung, Diskussion und Reflexion angewiesen ist und insofern sich im sozialen Miteinander vollzieht, also im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, in der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Positionen in der Fachliteratur oder beim Besuch von Tagungen oder Fort- und Weiterbildungen.
Auf diese einzelnen Aspekte werden wir gleich noch im Detail eingehen. Vorher würde ich gerne noch auf einen Punkt kommen, der mir immer wieder auffällt. Berufserfahrung hat einen sehr hohen Stellenwert im Schulsystem. Beispielsweise ist die Voraussetzung für die Übernahme bestimmter Aufgaben und Funktionen immer wieder die Erfahrung. Etwas suggestiv gefragt, professionalisiert man sich als Lehrperson automatisch durch Erfahrung?
Ja, wenn es so einfach wäre. Sicherlich sammelt man als Lehrperson viele Erfahrungen und in vielen Fällen helfen diese Erfahrungen auch, die Komplexität des beruflichen Alltags zu bewältigen. Aber ob die gesammelten Erfahrungen der eigenen Professionalisierung dienen, hängt ja nicht zuletzt davon ab, welche Erfahrungen man sammelt, wie man damit umgeht und inwiefern man die eigenen Kompetenzen letztendlich auch weiterentwickelt. Man kann sich so zwei Typen von Lehrpersonen mal in so einem kontrastierenden Beispiel vorstellen. Nehmen wir mal an, beide Lehrpersonen unterrichten in einer 8. Klasse Mathematik. Beide erproben in ihren Klassen erstmals kooperatives Lernen. Beide machen beim ersten Mal wenig ermutigende Erfahrungen. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten wenig miteinander, nehmen kaum aufeinander Bezug und drücken die Arbeit an wenige Gruppenmitglieder ab, wie wir das vielfach auch aus der Forschung kennen. Insgesamt scheint das kooperative Setting also in beiden Fällen wenig gebracht zu haben. Während sich die Lehrperson A jetzt in ihrer bisherigen Skepsis gegenüber kooperativem Lernen bestätigt sieht und kooperatives Lernen nach dieser Erfahrung wieder aus ihrem Unterricht verbannt, hat ja schließlich nicht funktioniert, setzt sich Lehrperson B mit der Frage auseinander, woran es gelegen haben könnte, dass die Lernenden diese Lernsituation nicht so genutzt haben, wie sie das erwartet hat. Sie zieht Literatur heran und erkennt, dass die Aufgabe nicht so beschaffen war, dass sie wirklich zur Kooperation angeregt hat und dass die Lernenden offenbar auch noch nicht über diese Strategien und Kompetenzen verfügen, die ihnen ein produktives Arbeiten in kooperativen Settings ermöglichen. Lehrperson B beweist also eine gewisse Ausdauer, wählt beim nächsten Mal eine etwas komplexere Aufgabe, die sich auf unterschiedliche Art und Weise bearbeiten lässt, achtet auf eine heterogene Zusammensetzung der Gruppen, teilt den Lernenden bestimmte Rollen zu und regt sie hinterher mit Leitfragen zur Reflexion über ihre eigenen kooperativen Lernprozesse an. Nach und nach, nach mehreren Durchführungen und Erprobungen, bemerkt sie dann einen Fortschritt im Verhalten der Lernenden. Dieses kontrastierende Beispiel also verdeutlicht, wenn man seine eigene Erfahrung, seine eigene Praxis nicht reflektiert, können die eigenen Erfahrungen letztendlich die Weiterentwicklung von Kompetenzen auch erschweren oder hemmen. Also das Sammeln von Erfahrungen ist deshalb in gewisser Weise ein zweischneidiges Schwert. Denn Erfahrungen sind ja nicht per se positiv.
Ja, wenn ich versuche, das zusammenzufassen, dann wäre nur eine reflektierte Erfahrung eine solche, die auch der Professionalisierung dient.
Genau, also Erfahrung allein garantiert noch kein professionelles Handeln, gleichwohl, aber wissenschaftliches Wissen allein genügt ebenfalls noch nicht für eine erfolgreiche Praxis. Es braucht also die Verbindung von beidem. Und dass die berufliche Erfahrung oder Berufserfahrung so wichtig nicht ist, kann eigentlich auch die empirische Forschung bestätigen. Denn wir finden in der Forschung allenfalls geringe Zusammenhänge zwischen dem professionellen Wissen und Können von Lehrpersonen auf der einen Seite und der Berufserfahrung auf der anderen Seite.
Ja, ich nehme an, da beziehen Sie sich auch auf die Ergebnisse von Brunner Kunter und Kollegen von 2006. Und diese Studie hätte ich jetzt sowieso zitiert, weil ich auf den Punkt der Fortbildung kommen möchte. Und in der Studie von Brunner Kunter und Kollegen war auch ein zentrales Ergebnis, und zwar ein eher ernüchterndes Ergebnis, dass zwischen absolvierten Fortbildungsstunden und fachlichem bzw. fachdidaktischem Wissen überhaupt kein Zusammenhang besteht. Wie kann das sein?
Ja, im Prinzip ist die Erklärung ziemlich simpel. Nach allem, was wir wissen, ist der Umfang an Fortbildungsstunden eben ein sehr ungenauer Indikator dafür, welches Wissen man im Rahmen einer Fortbildung erwirbt und inwieweit man sein Handeln im Unterricht infolge der Fortbildung verändert. Also wie so häufig kommt es eher auf das Wie, also weniger auf die Quantität, sondern auf die Qualität an, aber auch auf das Was. Mit was meine ich, welches Thema wird in der Fortbildung behandelt? Um was geht es eigentlich in der Fortbildung genau? Das fachliche und fachdidaktische Wissen dürfte sich ja nur dann erweitern, wenn die Fortbildung auch entsprechende Lerngelegenheiten schafft. Wenn es aber um ganz andere Dinge geht, beispielsweise um eine bestimmte Unterrichtsmethode oder um sehr komplexe Themen, dann ist nicht davon auszugehen, dass sich dadurch mein Fachwissen oder mein fachdidaktisches Wissen erweitert. Ein anderes Beispiel, wenn die Fortbildung auf erfolgreiches Lernen von Schülerinnen und Schülern abzielt, in der Fortbildung aber eben nicht jene Merkmale von Unterrichtsqualität behandelt werden, von denen man schon weiß, dass sie wirksames Schülerlernen nach sich ziehen, ja, dann muss man sich auch nicht wundern, dass die Fortbildung wirkungslos verpuffen und die Schülerinnen und Schüler nicht erreichen, weil eben keine entsprechenden Lerngelegenheiten bestanden. Und wenn ich noch mal kurz auf das Wie eingehen darf, also es kommt auf das Was an, aber auch auf das Wie, bedeutsamer als die Dauer einer Fortbildung ist, inwiefern die Lehrperson tatsächlich auch zu relevanten, gehaltvollen Aktivitäten angeregt und herausgefordert werden. Also soll sich der Unterricht der teilnehmenden Lehrperson verändern, so macht es wenig Sinn, darüber nur Vorträge zu hören. Es ist also wichtig, dass Lehrpersonen ihr verändertes Handeln erproben, anwenden und es ist wichtig, dass sie hierzu Feedback erhalten. Und wir wissen aus der Forschung, dass viele Fortbildungen immer noch One-Shot-Fortbildungen sind, also sich in einmalige Tagesveranstaltungen sind und somit keine Gelegenheit schaffen, sich oder das Gelernte in der Fortbildung tatsächlich anzuwenden, zu erproben und hierauf Feedback zu bekommen. Also diese One-Shot Veranstaltungen sind eben in vielen Fällen, gerade wenn es um die Veränderung unterrichtlichen Handelns von Lehrpersonen geht und um die Weiterentwicklung, wenig zielführend.
Ja, das, was Sie als One-Shot-Fortbildung bezeichnen, das beschreibt auch das, was ich selbst von den meisten Fortbildungen kenne. Also Vortrag, Kaffeepause, Workshop, Ende. Und Sie schreiben, eine Fortbildung sollte sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, mindestens über ein halbes Jahr, besser noch über ein oder zwei Schuljahre. Lässt sich hier die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit überhaupt irgendwie überwinden?
Ja, aus meiner Sicht lässt sich das überwinden, aber es bedarf natürlich größerer Kraftanstrengung auch seitens der Bildungspolitik. Und das betrifft natürlich auch strukturelle Voraussetzungen von Fortbildung. Wir brauchen natürlich deutlich mehr qualitativ hochwertige Fortbildung. Also notwendig ist demnach auch ein entsprechendes politisches Bewusstsein dafür, dass es eben mit diesen One-Shot-Fortbildungen nicht getan ist. Wir brauchen also, man könnte sagen, eine Fortbildungsoffensive mit längerfristig ausgelegten, modulartig ausgelegten Formaten, gute Fortbildungen anzubieten. Wir brauchen außerdem ein besseres Monitoring für den Fortbildungsbereich. Also nur in wenigen Ländern erhebt man eigentlich systematisch Daten über Fortbildungsangebote und ihre Nutzung. Aussagekräftige Evaluationen sind nicht in jedem Bundesland implementiert. Und man kann auch noch fordern, um Wunsch und Wirklichkeit zu überwinden, oder dass es Formen der Anerkennung braucht, wenn Lehrpersonen an längerfristigen Fortbildungen teilnehmen. Bislang ist die Teilnahme an Fortbildung ja weder mit karrierebezogenen Vorteilen und Anreizen für die Lehrkräfte verbunden, noch erfährt sie eine besondere Anerkennung. Das sollte sich eben auch ändern. Das wären jetzt also vor allem strukturelle Aspekte, die die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit vielleicht etwas kleiner werden lassen, ja.
Sie haben ein Angebotsnutzungsmodell zur Fortbildung von Lehrkräften entwickelt. Und meine Frage daher, lässt sich dieses Modell in aller Kürze zusammenfassen, vielleicht sogar noch mit einem Schwerpunkt darauf, was eine wirksame Fortbildung auszeichnet?
Ich würde dann vielleicht erstmal mit dem Angebotsnutzungsmodell beginnen. Also anknüpfend an die Angebotsnutzungsmodelle aus dem Bereich der Unterrichtsforschung lassen sich auch für den Bereich der Fortbildung die Einflussfaktoren in einem Angebotsnutzungsmodell systematisieren und ordnen. Kennzeichnend für solche Angebotsnutzungsmodelle ist ja, dass man zwischen dem Angebot an Lerngelegenheiten auf der einen Seite und der Nutzung dieser Lerngelegenheiten durch die Lernenden, in dem Fall wären es die teilnehmenden Lehrpersonen, unterscheidet. Bezogen jetzt auf den Fortbildungsbereich bedeutet dies, was Lehrpersonen im Rahmen von Fortbildung lernen und wie sie sich durch Fortbildung weiterentwickeln, hängt zum einen vom Fortbildungsangebot und den entsprechenden Fortbildungs- und Lerngelegenheiten ab, zum anderen eben auch von der Nutzung dieses Angebots durch die teilnehmenden Lehrpersonen. Was meine ich mit Angebot? Mit Angebot ist insbesondere gemeint, wie die Fortbildung konzipiert ist, welchen inhaltlichen Fokus sie hat und zu welchen Aktivitäten die teilnehmenden Lehrpersonen angeregt werden. Die Nutzung bezieht sich darauf, was die teilnehmenden Lehrpersonen aus dem Angebot letztendlich machen, also wie sie es verarbeiten und welche Folgeaktivitäten hieraus resultieren. Und es liegt eigentlich auf der Hand, wenn man sich das überlegt, man hat da 30 Lehrpersonen vor sich in der Fortbildung, dass die Nutzung von Lerngelegenheiten im Rahmen einer Fortbildung von Lehrperson zu Lehrperson eben variieren kann. Jetzt kann man dieses Modell noch ein bisschen erweitern und kann sich fragen, wovon hängt denn jetzt die Qualität des Angebots ab und wovon hängt die Nutzung dieses Angebots ab? Wenn man die Angebotsseite jetzt nochmal beleuchtet, kommen sicherlich Merkmale der Fortbildnerinnen und Fortbildner ins Spiel. Also ihre Kompetenzen, ihr Wissen, ihre Motivationsfähigkeit und ihre Überzeugungen. Das klingt jetzt vergleichsweise selbstverständlich. Wenn man sich aber ein bisschen vergegenwärtigt, welche Kenntnisse Fortbildnerinnen und Fortbildner benötigen, wird das ziemlich schnell ziemlich komplex. So brauchen Fortbildnerinnen und Fortbildner nämlich sicherlich fachliches und fachdidaktisches Wissen über ihr Fortbildungsthema. Das ist mal das eine. Sie brauchen aber auch Wissen über den Stand der Unterrichts- und der Lehr-Lernforschung und sie benötigen auch Wissen über gute Professionalisierungsangebote und müssen schließlich auch etwas von Erwachsenenbildung verstehen. Wichtig ist auch für Fortbildnerinnen und Fortbildner und Lehrpersonen die Bedeutung und Relevanz wissenschaftlicher Konzepte bewusst zu machen. Das verdeutlicht schon anhand eines Kompetenzbereichs. Wir haben jetzt nur das Wissen angeschaut, wie komplex eigentlich die Anforderungen an Fortbildnerinnen und Fortbildnern tatsächlich sind und dass eben ein breites Spektrum an Kompetenzen erforderlich ist, um gute und erfolgversprechende Fortbildung anbieten zu können. Jetzt kann man das Angebotsnutzungsmodell auf der anderen Seite noch ein bisschen ausdehnen und kann eben fragen, was sind Determinanten, die die Wahrnehmung und Nutzung des Angebots auf Teilnehmerseite beeinflussen. Da spielt dann sicherlich das Vorwissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Rolle, deren Motivation zur Teilnahme an der Fortbildung, auch die Überzeugung und Beliefs, die die Lehrpersonen mitbringen, ihre Selbstwirksamkeitserwartung, auch ihre berufsbiografische Situation, dürfte einen Einfluss darauf haben, wie eben teilnehmende Lehrpersonen Fortbildungsangebote wahrnehmen und nutzen. Dann kann man noch den Bereich der Schulumwelt aufmachen, also auch die Merkmale der Schule, in der die Lehrpersonen unterrichten, dürften einen Einfluss auf Wahrnehmung und Nutzung der Fortbildungsangebote machen. Also zum Beispiel wird dem Fortbildungsthema innerhalb der Schule eine gewisse Bedeutung beigemessen, haben gegebenenfalls sogar mehrere Lehrpersonen der Schule an dieser Fortbildung teilgenommen, um die Implementierung in der Schule zu erleichtern. Wie ist das Fortbildungsthema mit den anderen Maßnahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung verbunden? Welche etablierten Wege und Pfade gibt es, das Fortbildungsthema in der Schule breiter zu verankern? All solche Fragen spielen auch noch eine Rolle, wenn man eben den Faktor Schule und Schulumwelt betrachtet. Und letztendlich dürften auch noch strukturelle Faktoren Einfluss darauf haben, wie erfolgreich und wirksam Fortbildungen sind. Also inwiefern es eben seitens der Politik Möglichkeiten gibt, zum Beispiel an langfristig angelegten Fortbildungen teilzunehmen. Also man sieht eigentlich, dieses Faktorenbündel ist sehr, sehr komplex und es ist eben keinesfalls trivial anzunehmen, dass sich Fortbildungen bis auf die Ebene der Schülerinnen und Schüler auswirken können.
Darf ich an der Stelle nochmal nachhaken? Welche Merkmale zeichnen denn nun eine wirksame Fortbildung aus?
Ja, diese Merkmale haben wir in verschiedenen Reviews und Artikeln zusammengefasst. Wenn ich von wir spreche, dann meine ich auch meine Mitarbeiterin Frau Jeak und ich. Wir haben also in den letzten Jahren viele verschiedene Forschungsergebnisse gebündelt, geordnet und zusammengefasst. Hierbei kristallisiert sich so also ein gewisses Spektrum an gemeinsamen Merkmalen wirksamer, unterrichtsbezogener Merkmale heraus. Diese Merkmale beziehen sich zum einen auf inhaltliche Aspekte, aber zum anderen auch auf die Gestaltung von Fortbildung. Also fangen wir mal mit einem Merkmal an. Das haben wir überschrieben an Merkmalen der tiefen Struktur von Unterricht ansetzen. Wirksame unterrichtsbezogene Fortbildung nehmen zur Kenntnis, was die Unterrichts- und Lehr-Lernforschung an Erkenntnissen über wirksamen Unterricht produziert hat, zur Verfügung stellt. Und denn es liegt dann letztendlich auf der Hand, weil man eben weiß, welche Merkmale von Unterricht mit besserem verstehenstiefen Lernen und mit einer höheren Motivation von Schülerinnen und Schülern einhergehen, gerade diese Merkmale dann eben zum Gegenstand von Fortbildung zu machen. Also an Merkmalen der tiefen Struktur von Unterricht ansetzen ist sicherlich ein wichtiges Merkmal und viele wirksame Fortbildungen adressieren eben zum Beispiel Merkmale wie kognitive Aktivierung, Feedback, metakognitive Förderung und Steuerung, also wo es um Förderung von Lernstrategien der Schülerinnen und Schülern geht oder effektive Klassenführung. Interessant ist, da wären wir bei einem zweiten Merkmal, dass Fortbildungen offenbar dann besonders wirksam sind, wenn sie eher in die Tiefe statt in die Breite gehen. Also wenn sie einen fachlichen und inhaltlichen Fokus haben. Lehrpersonen werden in solchen Fortbildungen angeregt, sich tiefer und intensiver mit dem fachlichen Lernen und Verstehen von Schülerinnen und Schülern auseinanderzusetzen, deren Vorstellungen und Lernwege zu ergründen und nachzuvollziehen, zu antizipieren, welche Schwierigkeiten Lernende haben könnten und wie man sie unterstützen kann. Also Fortbildungen, die so in die Tiefe gehen, schulen damit in besonderer Weise eigentlich das fachdidaktische Wissen und die professionelle Wahrnehmung von Lehrpersonen und lassen Lehrpersonen erkennen, wie Schülerinnen und Schüler lernen. Also man könnte dieses Merkmal überschreiben mit in die Tiefe statt in die Breite gehen und hierbei erfahren, wie Schülerinnen und Schüler lernen. Ich würde noch ein drittes Merkmal herausgreifen. Das haben wir überschrieben mit die Wirksamkeit eigenen Handelns erleben lassen. Wirksame Fortbildung machen Lehrpersonen bewusst, wie das eigene Handeln als Lehrperson und das Lernen von Schülerinnen und Schülern zusammenhängen, miteinander zusammenhängen. Sie lassen Lehrpersonen demnach die Wirksamkeit ihres Handelns erleben, indem sie beispielsweise verschiedene Fragetechniken erproben und dann analysieren, wie sich diese verschiedenen Fragetechniken auf das Antwortverhalten auf die Schülerinnen und Schüler auswirken. Zu erleben, dass das eigene veränderte Handeln Wirkungen auf die Schülerinnen und Schüler hat, ist eine wichtige Voraussetzung, dass Lehrpersonen überhaupt bereit sind, ihren Unterricht weiterzuentwickeln. Fortbildnerinnen und Fortbildner, so könnte man schlussfolgern, haben demnach auch die Aufgabe, Lehrpersonen eben erleben zu lassen, dass das in der Fortbildung thematisierte unterrichtliche Konzept oder das Tiefenmerkmal von Unterrichtsqualität oder die Kernpraktik, dass das wirklich funktioniert, das heißt, die Schülerinnen und Schüler auch wirklich erreicht. Und dieses Erleben eigener Wirksamkeit ist auch deshalb so zentral, weil aus Sicht der Selbstbestimmungstheorie von Deasy und Ryan, weil es aus dieser Sicht eine wichtige Voraussetzung für die Motivation der Lehrperson sein dürfte, nämlich für die Motivation zur weiteren Teilnahme an der Fortbildung, aber auch eben für die Bereitschaft, Fortbildungsinhalte wirklich im eigenen Unterricht langfristig auch umzusetzen. Also die Wirksamkeit eigenen Handelns erleben lassen, ist aus unserer Sicht ein wichtiges Merkmal guter Fortbildung. Ja, man könnte weitere Merkmale anführen, wie dass die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit von Lehrpersonen angeregt und etabliert werden sollten. Also das heißt, Lehrpersonen in Teams gemeinsam an der Unterrichtsentwicklung arbeiten sollten. Dass es wichtig ist, Input-, Erprobungs- und Reflexionsphasen vorzusehen und miteinander zu verknüpfen. Also es geht um Wissen erwerben, aber auch um das Erproben von Handeln und um das Reflektieren eigener Erfahrungen. Und ein weiteres Merkmal wäre, dass Fortbildungen close to the job sind, also wirklich eng am beruflichen Alltag der Lehrperson, der teilnehmenden Lehrperson, damit diese überhaupt Gelegenheit haben, das Gelernte in der eigenen Praxis anzuwenden und dann auch zu reflektieren.
Vielen Dank für diesen Überblick. Ein ganz kurzer Querverweis: Der Aspekt der Selbstbestimmungstheorie von Deasy und Ryan wird in der Folge 5 dieses Podcasts zum Thema Motivation genauer ausgeführt. Und jetzt würde ich gerne einen Aspekt nochmal aufgreifen, den Sie am Anfang schon erwähnt haben, den Aspekt der Reflexivität. Im Paradigma der reflexiven Praxis nach Donald Schön wird Professionalisierung als ständiges Hinterfragen des eigenen beruflichen Handelns aufgefasst. Was würden Sie sagen, wie hängen Professionalisierung, Reflexion und Feedback zusammen?
Ja, der Prozess der Professionalisierung ist ohne Reflexion des eigenen Handelns aus meiner Sicht eigentlich kaum vorstellbar. Denn es geht ja darum, das eigene Handeln unter Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse ständig weiterzuentwickeln. Und da muss ich mir natürlich als Lehrperson Gedanken über mein Handeln machen. Und notwendig ist eben, dass man wissenschaftliche Konzepte, Erkenntnisse heranzieht, um das Handeln zu überprüfen. Feedback kann dabei helfen und ist auch wichtig, um den eigenen Reflexionsprozess zu unterstützen. Das zeigen letztendlich auch zahlreiche wirksame Professionalisierungsmaßnahmen, wo Feedback als eine Komponente berücksichtigt wird.
Wenn man jetzt den Aspekt der Reflexivität noch einen Schritt weiter denkt, dann würde man bei professionellen Begleitungsangeboten der Reflexion wahrscheinlich ankommen, also Angeboten der Supervision und des Coachings. Welche Rolle spielen diese im Prozess der Professionalisierung?
Eine sehr wichtige Rolle. Also kommen wir nochmal auf die Forschung zu wirksamen Fortbildungen zurück. Viele wirksame Fortbildungen, Professionalisierungsmaßnahmen beinhalten Coaching-Komponenten. Die Coaches übernehmen hierbei, das ist ganz interessant, sehr, sehr unterschiedliche Aufgaben und auch ein breites Spektrum an Aufgaben. Sie geben nämlich nicht nur Rückmeldung zum Handeln der Lehrperson, beraten nicht nur, sondern sie demonstrieren beispielsweise auch, wie das erwünschte Handeln aussehen könnte, indem sie es selbst modellieren und vormachen. Sie bereiten mit den Lehrkräften teilweise gemeinsam Unterricht vor. Sie lenken die Aufmerksamkeit der Lehrkräfte auf den Zusammenhang zwischen Handeln der Lehrperson im Unterricht und dem Lernen der Schüler, ziehen wissenschaftliche Positionen, Theorien und Befunde heran, um Situationen zu deuten, zu erklären, wählen in verschiedenen Professionalisierungsmaßnahmen auch immer wieder kurze Sequenzen aus dem Unterricht aus, die dann vertiefend betrachtet werden. Also sie betrachten nicht 45 Minuten Unterricht, sondern schauen sich wirklich nur kurze Sequenzen an, die dann unter einem bestimmten Blickwinkel betrachtet werden. Und unterstützen letztendlich die Lehrkräfte dabei, sich auf wesentliche Merkmale der Tiefenstruktur von Unterricht zu konzentrieren. Also wenn man dieses ganze Spektrum an Aktivitäten von Coaches betrachtet, dann stellt man schon fest, es ist ein deutlich erweitertes Spektrum, ein deutlich erweiterter Aufgabenbereich, der hier durchschimmert und der in verschiedenen als wirksam evaluierten Professionalisierungskonzepten realisiert wird.
Mit diesem Hinweis sind wir am Ende angelangt. Herr Professor Frank Lipowski, vielen Dank für die erhellenden Einblicke.
Sehr gerne.
Wissenschaft und Schule. Forschung, die für Schule wirklich relevant ist. Kurz und knapp in 30 Minuten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen unter feedback@sbopf.de.